Vielen, vielen Dank, Sohn Johanna, dass ihr so treu uns ins Lob führt. Und Loben ist Gott Ehre. Und in Arbeit ist so etwas Gutes, was wir machen können, was wir ihm entgegenbringen können. Und wir haben am letzten Sonntag über das Fasten gehört. Ja, was ist Fasten? Und das Fasten ist auch eine Art Gott zu ehren, weil wir ihn suchen. Und manchmal tut er sich ihm während dem Fasten ganz besonders mitteilen. Und wir wollen ja hören, was Gott für uns vorhat. Und ich habe gehört, dass einige, wir haben nachher auch aufgerufen, auf einen Fastentag in dieser Woche, wo einige gemacht haben. Und ich möchte euch wirklich Danke sagen, dass ihr mitgemacht habt, auf eure Art, weil Fasten ist etwas Freiwilliges und es soll mit unserem Herz passieren. Und ich möchte euch einfach ein Bild mitgeben, das ich hatte in dieser Zeit, die ich bekommen habe. Ich habe gebetet für unsere Kirche, wir brauchen einen Durchbruch. Und dann habe ich Gott gefragt, wie siehst du unsere Stamme? Und dann habe ich das Klavier gesehen und zwei Finger, die gespielt haben. Und dann habe ich Gott gesagt, ja, was soll jetzt das? Und er hat mir einfach gesagt, eure Musik gefällt mir. Auch wenn ihr mit zwei Fingern spielt, zwei Finger ist das, was ihr habt, und das geht in mir und das ehre. Das tut doch gut, oder? Darum sage ich es euch auch weiter. Und mein Gebet war natürlich nachher auch, dass Gott uns mehr Finger, mehr Hände gibt, die mit abhacken, die mitbeten, die mit unterstützen, aber auch mehr Ohren, wo können wir hören, die gute Botschaft, die wir haben. Und darum gehen wir jetzt weiter mit dem nächsten Thema.
Das ist schön. Ja, danke, Monique, für den Einstieg. Und nur kurz, wie ich letzte Woche gesagt habe, wenn wir Gottes Stimme hören und zum Beispiel fasten, das heißt tun, was er sagt, dann hat es auch einen Anfang und ein Ende. Und man kann es dann wieder anfangen. Und deshalb möchten wir auch dieses Gemeinschaft-Fastenzeit jetzt diese Woche, möchten wir jetzt auch abenden und Gott dafür danken. Das heißt nicht, dass ihr, wenn Gott es euch auf Herz legt, nicht weiter da fasten könnt, wo er es euch sagt. Und wir werden auch in der Gemeinde, wenn es Gott uns aufs Herz legt oder wenn es Gott euch aufs Herz legt, kommt zu uns und dann werden wir wieder für etwas Bestimmtes als Gemeinde fasten können, was anders ist als das einzelne Fasten. Aber ich freue mich, auch im Einzelgespräch mit euch auszutauschen, wie ihr das erlebt habt. So. Wir schauen diese Wochen schauen wir an, was können Wurzeln des christlichen Glaubens sein. Wie gesagt, das Fasten, das Dienen. Und heute ist ein bisschen heikles Thema dran, die Großzügigkeit. Und es gibt kaum ein Thema, das uns so sehr berührt, gerade direkt in unser Herz, wie das Thema Geld. Nicht um Geld wird gestritten, wegen Geld schlafen Menschen schlecht und finanzielle Sorgen bringen Druck, Angst und Spannungen, besonders in Familien und auch in Ehen. Und wie oft beten Menschen, Herr, ich brauche mehr Arbeit oder Herr, ich brauche Versorgung oder Herr, hilf mir finanziell. Und wisst ihr was? Das ist gar nichts Ungeistliches. Das ist okay. Nämlich Jesus selbst lehrt uns beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Mich Gott interessiert sich für unser geistliches Leben, das ist klar, aber auch für unseren Alltag. Und interessant, wenn hier vom Brot die Rede ist, unser tägliches Brot gib uns heute, geht es nicht nur um das Brot, was wir essen, weil ich bin sicher, wir essen nicht nur Brot. Es geht auch um das Gemüse und um die Früchte und auch um den Steak. Aber es geht auch um die Kleider, die wir tragen. Es geht auch um das Haus, in dem wir wohnen. Es geht auch um unsere Gesundheit, um alles, was wir brauchen, um zu leben. Gott interessiert sich nicht nur für unseren Lobpreis. Weißt du, dass Gott sich auch für unsere Rechnungen interessiert? Für die Arbeit, die wir tun? Die Frage heute, herrscht Gott über unsere Finanzen und unseren Besitz? Oder vertrauen wir letztlich unserem Kontostand für unsere Zukunft? Und vertrauen wir unserem Kontostand mehr als Gott? Besitz ist nicht nur ein praktisches Thema eben, Besitz ist auch immer ein geistliches Thema. Die Bibel macht etwas ganz, ganz deutlich, und das ist, dass nichts uns endgültig gehört. Alles, was wir besitzen, gehört eigentlich Gott, unsere Zeit, unsere Fähigkeiten, unsere Gesundheit, unser Besitz, das Materielle, unser Einkommen. Im 1. Chronik 29 steht, denn von dir kommt alles und von deiner Hand haben wir dir gegeben. Und das ändert eben diese Perspektive komplett. Wir sind nicht Eigentümer, wir sind Verwalter. Und darum genau geht es bei Großzügigkeit oder Haushalterschaft. Wie gehe ich mit dem um, das Gott mir anvertraut hat? In der Bibel steht in Sprüche 3, Vers 9, ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Gott ehren heißt einfach, ihm den ersten Platz zu geben und auch im finanziellen Bereich. Viele Menschen sagen, Gott ist mir wichtig, aber unsere Prioritäten, wie wir sie dann leben, zeigen oft am deutlichsten dann, wo unser Geld oder wo unser Besitz oder wo unsere Prioritäten sind. Jesus hat gesagt in Matthäus 6, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und wie ich das erlebt habe, ich habe vor einigen Jahren meine Firma verkauft und dann ein bisschen Gewinn gemacht. Mit denen habe ich dann Aktien gekauft, weil ich hatte keinen direkt finanziellen Bedarf in dem Moment. Und dann habe ich nicht mehr geschlafen. Und das war ja, vor fast 30 Jahren der Stress mit der Wirtschaft und die ganze Nacht habe ich mir überlegt, man konnte das noch nicht auf dem Handy machen, aber am Computer, wie ist der Aktienkurs? Geht's rauf, geht's runter? Und es ging runter. Bis irgendwann mal Gott mir gezeigt hat, du, was willst du denn damit? Und dann habe ich das verkauft, verschenkt und dann besser geschlafen. Hatte ich weniger in der Tasche, aber besser geschlafen. Und das zeigt wirklich, wenn wir unser Herz an Sachen hängen, was ist dann uns wichtig? Manche Christen und ich auch hatte Angst von dem Thema Finanzen und Angst, dass es nicht reicht. Und deshalb mögen wir nicht gerne über dieses Thema sprechen in der Gemeinde. Oft, weil es auch missbraucht wird. Und es geht nicht darum, um zu sagen, wir müssen dies oder wir müssen jenes machen. Es gibt leider Manipulation, es gibt viele falsche Versprechen und ja, Geld wird manchmal oder sogar oft auch missbraucht. Aber weil es missbraucht wird, nimmt das nicht die Wahrheit weg, dass dieses Thema wichtig ist. Und die Wahrheit, die ist das, Gott ist ein guter Vater. So wie Eltern möchten, dass ihre Kinder, ihre Enkel versorgt werden, so ist es auch mit unserem Vater im Himmel. Kein guter Vater oder keine guten Eltern freuen sich darüber, wenn seine Kinder immer in Not leben oder voller Angst sind und unter Druck. Im 2. Korinther steht, und Gott kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Also schaut euch das mal an und lasst es euch durch die Ohren und ins Herz gehen. Gott kann machen, also er ist fähig dazu, durch seine Gnade, das heißt, wir müssen es nicht verdienen, es ist Gnade, die reichlich ist, damit wir in allen Dingen, nicht in manchen Dingen, in allen Dingen, aller Zeit volle Genüge haben. Also volle Genüge für mich ist, dass es überfließt, also voll. Ich stelle mir voll, nicht halb voll vor, so halb leer. In aller Zeit, in allen Dingen volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Wow. Biblischer Wohlstand bedeutet nicht Luxus oder Egoismus. Es bedeutet genug für die eigenen Bedürfnisse und darüber hinaus die Fähigkeit, andere zu segnen. Sei es mit materiellen Gütern oder anderswo. Nicht Gott segnet uns nie für uns selbst nur. Er möchte uns zu einem Kanal machen, dass der Segen durch uns fließt und zu anderen hinher. Und was heißt echte biblische Prosperität? Es ist ein bisschen anders, was wir vielleicht in der Welt hören. Und es kann sich verstehen, dass manche Christen allergisch reagieren, wenn man von Prosperität redet. Manche haben die Botschaft verdreht, aber die gesunde biblische Lehre sagt, Gott schafft Leben zur Fruchtbarkeit und zur Multiplikation. Das sieht man gerade auch in der Landwirtschaft, für die von euch, die das gut kennen. Gott hat nicht Leben geschaffen, wie wir auch gesehen haben in den Alpen, dass es nur mal ein Blümchen da hat. Schaut doch in den Blumen und den Früchten. Es hat kaum welche Früchte, die haben nur einen Samen. Oder wenn es nur einen Kern in der Frucht hat, dann hat es halt einen Haufen Früchte am Baum. Aber der eine Baum gibt mehr. Und das ist das göttliche Prinzip. Ein gesunder Baum bringt Frucht und Samen vermehren sich. Leben wächst. Und in diesem Sinn sagt auch Gott im 1. Mose, seid fruchtbar und mehret euch. Das Prinzip göttliches Segens ist nie Mangeldenken, sondern Fruchtbarkeit. Aber Achtung, es geht hier nicht um die Selbstverherrlichung. Es geht nicht, dass mein Konto so dick ist wie möglich. Es geht um Gottes Reich. Und geben ist eigentlich ein Prinzip vom Vertrauen. Ihr habt vielleicht diesen Vers schon oft gehört, vielleicht mal auch missbraucht. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und warum ist denn Geben so kraftvoll? Das ist, weil Geben ein Akt des Vertrauens ist. Wenn ich gebe, sage ich, Gott, ich glaube, dass du mein Versorger bist. Ich halte nicht an dem, was ich habe, krampfhaft fest und ich vertraue deiner Versorgung mehr als meinem Sicherheitsdenken. Und genau um diesen Kampf geht es und unser Fleisch kämpft oft dagegen. Denn Geben fühlt sich zunächst wie ein Verlust an. Genauso wie Fasten Hunger erzeugt und wir hoffen auch Hunger nach Gottes Wort, erzeugt Großzügigkeit manchmal das Gefühl des Loslassens. Aber Gott verspricht, er sieht es, er ehrt das Vertrauen und er segnet, wenn wir gehorsam sind. Und wieder hier, es geht nicht ums Geld. Es geht um das, was uns Gott anvertraut hat. Die Zeit, den Umfeld und das Hab und Gut. Ich möchte auf ein spezielles Prinzip hier kommen, das unglaublich wichtig ist. Denn Gott gibt uns alles und er gibt uns Brot und er gibt uns Samen. Brot ist zum Essen da, für uns selber, unser tägliches Brot gib uns heute. Und Samen ist zum Säen da. Deshalb heißt es auch Samen. Ist doch logisch. Aber es gibt Leute, die essen ihren Samen. Kannst du einmal essen, kannst sogar satt werden. Sie geben nie, sie behalten alles für sich, halten an dem fest und sie leben in Angst. Und die anderen verschenken das Brot, das eigentlich Gott uns persönlich gegeben hat. Sie geben so extrem, dass sie ihre Familie vernachlässigen oder sogar selbst in Not geraten. Beides ist ungesund. Und Gott ruft uns zur Weisheit. Die Bibel sagt es klar: Kümmere dich zuerst um die Sachen, die Gott dir in Verantwortung gegeben hat. Und hier geht es um Menschen zuerst. Wenn aber jemand die Seinen, besonders seine Hausgenossen, nicht versorgt, so hat er den Glauben verleugnet. Also 1. Timotheus 5, Vers 8 steht das genauso drin. Das bedeutet die Familie versorgen, das bedeutet ehrlich arbeiten, das bedeutet seine Rechnungen bezahlen, das bedeutet Steuern zahlen, keine Unehrlichkeit, keine Schwarzarbeit. Ein Christ soll im Umgang mit dem Geld und mit dem, was er hat, mit dem Hab und Gut integer sein. Und hier steht nicht mal den Zehnten in die Gemeinde geben. Darum geht es nicht. Wenn ich all mein Hab und Gut verschenke den Armen und nicht die Liebe habe, dann ist es nichts wert. Auch schon mal gehört. Deshalb sage ich euch, wenn ihr den 10. oder 20% oder 50% als Geld in die Kirche gebt und dabei sind eure Eltern, eure Kinder, eure Enkel, die Leute, die nah bei euch sind, vernachlässigt, damit ihr heilig lebt, so habt ihr den Glauben verleugnet. Man kann nicht Gottes Gebote ersetzen durch unsere Rechttuerei oder damit wir gut dastehen oder damit die Menschen sehen, wie großzügig wir sind. Darum geht es nicht. Darum geht es nicht im Leben. Treue Verwalterschaft von dem, was wir bekommen haben, heißt Gott in seine Entscheidungen hineinbeziehen. Viele Menschen fragen Gott nach Beziehungen, nach Berufungen oder nach Heilung, aber nicht, dass Gott auch eingreifen darf in den Besitz, in dem, was wir haben. Und wenn ich jetzt wieder vom Finanziellen rede, betrifft Geld oft große Lebensentscheidungen. Zum Beispiel, bevor ich Schulden mache, bevor ich eine Hypothek aufnehme, bevor ich ein Geschäft starte oder bevor ich große Anschaffungen tätige, ein neues Auto, Ferien irgendwo, die teuer sind. Also möchte ich uns ermutigen, beten wir doch einfach vorher, bevor wir die Entscheidungen treffen. Frage Gott, suche Weisheit, hole Rat ein. Die Bibel sagt in Sprüche 21, die Pläne des Fleißigen bringen Gewinn. Und hier geht es wieder nicht um, dass die Kirche Geld bekommt. Es geht darum, dass du den Gewinn hast in deinem Leben, dass du das Leben hast in Fülle, das Gott für dich vorgesehen hat. Und der Fleißige hier ist eine Person, die arbeitet, also ist nicht gerade der Faule, und auch eine Person, die nach Gott strebt und fragt, ja Gott, was willst du? Was ist richtig? Was ist weise? Wie kann ich entscheiden zwischen was das Brot ist und was das Saatgut ist? Gerade in meiner Zeit. Wie viel Zeit soll ich für mich persönlich aufwenden? Was ist das Brot meiner Zeit, das du mir geschenkt hast für mich? Was ist der Samen, den ich sehen kann, bei meinen Freunden, bei meiner Ehefrau, bei meinen Kindern, bei meinen Enkeln? Was ist der Teil des Samens, den ich sehen kann in der Gemeinde? Aber auch beim Bowlingspielen oder auf dem Velofahren und so weiter. Der Samen, den man ausstreut, dass es reiche Frucht bringt, die besteht. Die Bibel spricht auch von Geben im Rahmen der Gemeinde. Und warum? Weil Gottes Werk getragen werden muss. Heutzutage investieren wir überall im Fitness, in Hobbys, im Streaming, in Reisen. Und wenn es um Gottes Reich geht, dann wird es schwierig. Dabei sagt die Bibel, unterstütze dort, wo du geistlich ernährt wirst. Und gleichzeitig brauchst es Transparenz und Verantwortung. Nämlich wo finanzielle Intransparenz herrscht, dürfen Christen Fragen stellen, das ist auch richtig. Und jetzt an uns gerichtet als Kirchenleiter, gesunde Leiterschaft hat nämlich nichts zu verbergen. Aber was ich dir zusprechen möchte, ist, handle nicht aus Angst. Horte nicht deine Zeit, dein Vermögen, dein Besitz aus Angst. Angst vor der Zukunft oder Angst vor Mangel oder Angst vor Unsicherheiten. Nämlich Jesus sagt in Matthäus, sorgt euch nicht, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Großzügigkeit durchbricht nämlich die Angst. Und jedes Mal, wenn du gibst, wenn du großzügig bist, dann erklärst du, meine Sicherheit liegt nicht in dem Hab und Gut, das ich habe, sondern mein Vater sorgt für mich. Und Gottes Segnungen sehen oft ganz unterschiedlich aus. Manchmal kann man denken, okay, Gott, wenn du mich segnest, das heißt, mein Bankkonto muss größer werden oder ich muss ein größeres Haus haben. Aber Gottes Versorgungen können auf viele Arten sein. Zum Beispiel, wenn wir bewahrt werden, wenn wir wandern gehen, wenn wir Fahrrad fahren gehen, wenn wir einfach nicht krank geworden sind. Wie oft sind wir nicht krank geworden und wir wissen es gar nicht. Wenn eine Tür sich geöffnet hat in einer Diskussion, in einem Gebetsanliegen, wenn wir Weisheit bekommen haben von Gott, wenn wir neue Möglichkeiten, neue Chancen sehen im Leben, wenn wir neue Ausrichtungen sehen, auch wenn wir dann umziehen und Gott uns etwas Neues gibt, einen Neuanfang, wenn wir günstige Gelegenheiten sehen beim Shopping, wenn wir Frieden bekommen, der nicht von dieser Welt ist, wenn wir Freude haben dürfen im Herzen, auch wenn es uns vielleicht nicht ganz gut geht. Manchmal bewahrt dich Gott auch von Verlust. Und das ist eigentlich bereits ein sehr großer Segen. Das Ziel des Gebens ist nicht nur die Versorgung und die Versorgung von den anderen, sondern es ist eine Herzensveränderung. Und das wünsche ich uns. Besitz und Geld kann Macht haben über das Herz. Und Jesus hat öfters über das Thema gesprochen als über alles andere. Warum? Weil Besitz sehr schnell zum Götzen werden kann. Und Großzügigkeit hilft uns, davon frei zu bleiben. Schlussendlich führt jede Predigt oder jede Botschaft zurück zum Kreuz. Und auch in diesem Fall, denn niemand war großzügiger als Gott selbst. Und ihr kennt den Vers von Johannes 3,16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen eingeborenen Sohn gab. Das Evangelium Gottes beginnt mit Geben. Nicht von uns, aber was uns Gott gegeben hat. Jesus gab seine Herrlichkeit auf. Er gab seine Sicherheit auf und er gab sein Leben auf. Darum geht es bei christlicher Großzügigkeit niemals um eine finanzielle Technik oder Taktik. Es ist eine Antwort auf Gottes Liebe. Vielleicht fragt dich Gott heute: Vertraust du mir mit deinem Besitz? Wo hältst du etwas krampfhaft fest? Wo solltest du großzügiger werden? Wo brauchst du mehr Weisheit? Vielleicht beginnt dein nächster Schritt ganz praktisch, ein Budget zu ordnen, deine Finanzen in Ordnung zu bringen, vielleicht Schulden abzubauen, vielleicht ehrlicher werden, vielleicht regelmäßiger großzügig sein, lernen zu sparen und anderen bewusst helfen. Sei es materiell oder nicht materiell, mit deiner Zeit. Eins von den kostbarsten Elementen, die wir haben, 24 Stunden pro Tag, ist die Zeit, die wir haben. Und man sagt doch auch: Wo investierst du deine Zeit? Oder ist meine Zeit, Herr, in deinen Händen? Und sag mir, wo ich sie weise investieren kann und soll. Also, die Frage ist eigentlich nicht, wie viel gehört Gott, sondern eher, wie viel von dem, was Gott gehört, verwalte ich treu. Alles gehört ihm, und wenn wir das verstehen können, verändert sich unser Umgang mit Besitz komplett. Dann wird Großzügigkeit nicht keine Last, sondern Freude. Wir möchten beten. Vater im Himmel, alles, was wir haben, kommt von dir. Lehre uns, treue Verwalter zu sein, und befreie uns von der Angst, vom Geiz und von der falschen Sicherheit. Gib uns Weisheit im Umgang mit unserem Besitz und forme in uns ein großzügiges Herz, damit wir dich ehren mit unserem ganzen Leben. Danke, dass du dich gegeben hast, komplett, ohne etwas zurückzuhalten. Und wir wollen dir, Jesus, ähnlicher werden. Wir bitten dies in deinem Namen, Jesus. Amen. Wir bitten um Gott und seinen Segen und stehen auf dazu. Ja, und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und schenke dir seinen Frieden. Amen. Amen. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche im Frieden des Herrn und dass ihr seine Macht spüren könnt, gerade im Alltag.